Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa.
So, ich habe richtig Bock. Ich freue mich gerade voll, die Folge hier aufzunehmen, auch wenn es um ein ernstes Thema geht. Aber trotzdem ist es irgendwie immer so, ich habe dann so eine Passion, ich habe mir was zusammengeschrieben, ich habe einen Plan, ich habe mir Gedanken gemacht und jetzt habe ich einfach Bock, das so rauszusprechen und hofft, dass es euch was mitgeben kann und ihr so diesen Funken spürt, den ich gerade so spüre und dann, ja, den für euch mitnehmen könnt und für euer Leben und für euren Weg. Deswegen fange ich jetzt mal an und erzähle euch jetzt mal gleich, um was es überhaupt geht. Vor einer Weile habe ich einen Fragesticker in meiner Story gepostet, in dem ich euch gefragt habe, ob ihr irgendwelche Gedanken habt, die euch quasi jeden Tag begleiten oder die immer mal wieder hochkommen, die ihr einfach nicht losbekommt, Glaubenssätze, die sich so festgesetzt haben, dass ihr davon einfach so überzeugt seid. Und ich glaube, dass es einfach sehr, sehr kraftvoll sein kann, diese Glaubenssätze in dem Sinne zu entkräftigen, indem wir darüber sprechen, nicht nur logisch uns klar machen, warum sie vielleicht keinen Sinn machen oder warum sie nicht so wirken, sondern auch wirklich auf die emotionale Ebene gehen, was steckt dahinter, welches Bedürfnis steckt dahinter, um so in diese Gewohnheit zu kommen, Dinge zu hinterfragen, neu zu framen oder zu programmieren in unser Unterbewusstsein. Deshalb möchte ich darüber sprechen und habe mir einen Glaubenssatz rausgesucht. Ich wollte eigentlich mehrere machen pro Folge, aber dann habe ich so viel dazu aufgeschrieben, dass es einer wird pro Folge. Deshalb fangen wir jetzt mal an mit Glaubenssatz Nummer 1. Im Normalgewicht bin ich nicht krank genug. Das ist der Glaubenssatz, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen und wo wir auch versuchen wollen, so diese Scham, die da vielleicht auch behaftet ist an diesem Glauben, dass wir das überhaupt denken, dass wir krank sein als etwas Gutes sehen. Das war für mich halt zum Beispiel schambehaftet, muss für euch nicht so sein, dass wir das vielleicht auch so entkoppeln. Es ist ganz normal, dass hier soll so ein Safe Space sein, wo wir einfach darüber sprechen, ohne jetzt diese Scham und irgendwelche Gedanken von wegen, oh, warum denke ich so und bla bla. Es geht jetzt quasi einfach mal darum zu überlegen, warum taucht dieser Gedanke auf? Warum taucht er immer wieder auf? Warum hat er sich festgesetzt? Wo kommt er her? Diese Emotion, die damit verbunden ist, ist auch wichtig. Das Bedürfnis, das dahinter steckt, ist auch wichtig. Hier habe ich mal so ein paar Beispiele mir überlegt. Fall Nummer 1 könnte zum Beispiel sein, dass die Person oder ein Mensch, der diesen Glaubenssatz hat, im Normalgewicht bin ich nicht krank genug, Angst davor hat, dass wenn er oder sie im Normalgewicht ist, dass dann quasi dieses Kranksein nicht mehr da ist und das Kranksein ist damit assoziiert, dass sich um einen gekümmert wird. Und das kennen wir alle, weil wenn wir früher krank waren, in der Regel war es meistens so, dass wir dann zu Hause bleiben durften, dass wir dann auch Care bekommen haben, Aufmerksamkeit, dass wir eben gebraucht haben, dass wir einfach mal auch Ruhe hatten. Vielleicht ist die Angst dann auch dahinter so, ich werde dann einfach so der Welt ausgesetzt, mir wird dann alles entgegengebracht, ich werde voll unter Druck gesetzt, niemand achtet mehr auf mich, ich werde auch nicht mehr so mit Vorsicht behandelt, sondern alle denken so, ja, der kann man ja noch mehr draufladen oder dem. Das bedeutet, das Normalgewicht wäre dann wie so eine Einladung, dass man jetzt stabiler ist, dass jetzt wieder ganz viel Druck kommen kann, dass man jetzt wieder quasi ignoriert werden kann oder nicht mehr beachtet wird, weil läuft ja alles gut. Wir sind einfach so gepolt, dass wir wissen, was uns diese Zuneigung bringt und wir brauchen diese Zuneigung, wir brauchen Connection, wir brauchen Bindung, wir brauchen diese Aufmerksamkeit, wir wollen gesehen werden und das ist halt dann einfach oft so, dass wir das dann vielleicht nur so bekommen haben und nicht anders oder so vermehrt bekommen haben oder vielleicht waren wir in Konkurrenz mit Geschwistern oder weiß ich nicht und das hat dann eben uns da abgegrenzt und ja, uns dann uns auch wert fühlen lassen, dass wir überhaupt irgendwas einfordern dürfen, vielleicht auch an Care, an Liebe, an was auch immer. Weil dann ist es ja berechtigt, dann sind wir ja in diesem physisch sichtbar kranken Zustand, der das rechtfertigt, dass wir das eben haben dürfen, ohne vielleicht so ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne es verbal ausdrücken zu müssen, weil der Körper es eben ausdrückt durch seine Erscheinung. Krank sein, krank aussehen kann somit zum Kommunikationsmittel werden. Also, dass wir dadurch ausdrücken, hey, ich brauche mehr Aufmerksamkeit, ich brauche mehr, ohne es verbal sagen zu müssen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich wollte damals auch die Message senden, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Und ich wurde nicht gesehen von meinen Bezugspersonen, beziehungsweise wenn danach gefragt wurde, habe ich es natürlich abgestritten. Ist dann auch nicht so förderlich. Aber ja, das war halt auch ein Grund, den ich quasi, oder der dazu geführt hat, dass es so tief gesunken ist. In meinem Fall kann ich euch sagen, was ich daraus gelernt habe, und zwar dieses Nobody Cares-Ding. Das hat bei mir damals einen richtig großen Schmerz ausgelöst und ich bin natürlich auch voll auf den Boden gefallen, also so metaphorisch, aber auch wirklich. Ich bin auf den Boden gesunken, habe geheult und war wirklich fertig, weil mir so aufgefallen ist, da wird niemand helfen können. Da ist niemand gerade da. Ich bin alleine und wenn ich es noch tiefer gehen lasse, wird es lebensgefährlich und es wird mich niemand davon abhalten und es fällt auch gar niemandem so richtig auf. Vor allem, weil ich dann halt auch in diesem Internat war und da konnte man eh, ja, was so Essen angeht, tun und lassen, was man will. Ich hatte da so Freigang und das war dann für mich aber gut, weil ich daraus dann mit meinem Charakter erkannt habe, ich habe die Verantwortung. Wenn ich nicht will, dann wird das auch nicht so weit kommen. Dann werde ich auch nicht so weit gehen, dass es so krass gefährlich wird. Ich kann es verhindern, indem ich jetzt in eine andere Richtung ging. Und das war sehr früh, also mit 16, so das erste Mal die Erkenntnis, dass ich für mich stehe, dass ich quasi für mich providen muss, dass ich mich um mich kümmern muss, dass ich für mich verantwortlich bin. Es war sehr, sehr früh. Es hatte auch ein Nachteil, weil ich auch sehr so anxious wurde, also sehr ängstlich, was so viele Umstände anging. Ich hatte dann auf einmal auch Existenzängste oder finanzielle Ängste oder ja, das ist alles in der Zukunft nicht klar, also so Anxiety-mäßig. Aber das Gute in Bezug auf die Essstörung war, dass ich wirklich so diese Verantwortung für mich selbst übernehmen musste, sehr, sehr früh. Und dass ich erkannt habe, dass ich es in der Hand habe. Damit verbunden ist Fall Nummer 2 und den schildere ich kurz und dann konklude ich so ein bisschen an dieser Stelle. Denn der zweite Fall wäre, dass die inneren emotionalen Zustände quasi unsichtbar bleiben. Wie bereits erwähnt, war für mich der Körper eine Art Ausdrucksform von dem, was ich nicht verbal sagen konnte, ausdrücken konnte, zeigen konnte. Denn es war mir ganz, ganz wichtig, so eine perfekte Fassade aufrechtzuerhalten und ich habe mich auch geschämt für alles, was ich gemacht habe, vor allem dann in der bulimischen Phase mit dem Übergeben. Das war für mich ganz, ganz schambehaftet und ich musste es unbedingt verstecken. Und ich wollte es natürlich auch verstecken, weil ich weiterhin die Essstörung haben wollte. Also es war für mich so die einzige Art und Weise, wie ich mit dem Leben irgendwie klarkommen konnte. Doch irgendwann habe ich eine andere Art und Weise finden müssen, wie ich mit Emotionen klarkommen kann. Und irgendwann musste ich auch eine andere Art und Weise finden, wie ich mit diesen Bedürfnissen klarkommen kann, die da hochkommen. Wie kann ich die ausdrücken? Wie kann ich sie einfordern oder mir ermöglichen, dass sie quasi befriedigt werden? Wie kann ich meine Träume erfüllen? Das ist meine Verantwortung. Das heißt nicht, dass man alles alleine machen muss. Aber es ist auch so die eigene Verantwortung, nach Hilfe zu fragen oder sich Hilfe zu organisieren. Man kann sich auch Unterstützung suchen beim Hilfe suchen quasi. Also dass zum Beispiel man sich anvertraut, zum Beispiel mit einem Elternteil und die Person einem dann hilft, therapeutische Hilfe im Idealfall in Anspruch zu nehmen. Und jetzt komme ich zu dieser Conclusion, denn es ist so, wenn wir dann irgendwann drauf kommen, okay, ich habe diese Bedürfnisse, ich habe diese Gefühle und ich unterdrücke sie damit zum Beispiel. Bei mir hat es immer so gewirkt, dass wenn ich gehungert habe, dass ich diese Gefühle, die unangenehm waren, irgendwie so wegdrücken konnte. Ich war so fokussiert auf dieses, was esse ich, wann gehe ich, wie lang zum Sport und all das, dass das für mich wie so eine Art Wahn war. Also deswegen, Magersucht ist für mich immer mit so Wahn verbunden, dass ich so wie wahnsinnig so durch meinen Ort laufe, um Kalorien zu verbrennen und nachts und keine Ahnung, irgendwie so richtig im Wahn drin bin. Und in der Bulimie, das war dann auch wie so ein Rausch. Also dann vor allem diese Essanfälle und dann dieses Übergeben, das ist alles sehr extrem einfach und intensiv. Und hier war immer so für mich das Ziel, bestimmte Gefühle nicht fühlen zu müssen, mich nicht damit konfrontieren zu müssen, weil die für mich so überwältigend waren. Dieser Schmerz, dieser Verlust, diese Veränderung, diese Ängste, das ist vor allem die Angststörung, die damals schon ganz krass gewirkt hat und auch die Depressionen, diese Sinnlosigkeitsgedanken und so. Es war mir damals ja noch gar nicht so klar, dass es wirklich eine Angststörung ist, die da dahinter steckt. Also, dass ich dann oft einfach so halbe Nervenzusammenbrüche und Panikattacken hatte und eben diese Angststörung und dass ich dann als Symptom die Essstörung hatte, um damit klarzukommen. Und die Angststörung wiederum war ja wieder etwas, wo man dann nachschauen kann, warum ist das da, was steckt da alles dahinter. Eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis war für mich einfach, und die hatte ich zum Glück relativ früh, dass ich krank nicht weiterkomme im Leben. Also bei mir wurde dieses Kranksein nicht belohnt mit Zuwendung oder irgendwie Hilfe oder irgendwas. Und dadurch war es einfach sehr schnell für mich als negativ behaftet und ich wollte davon wegkommen. Ich wollte auch von diesem Selbsthass irgendwie wegkommen, was sehr, sehr schwierig war, aber tatsächlich machbar ist. Und der Schutz, den ich mir durch ein krankeres Äußeres erhofft habe, der kam zum einen nicht und er ist es auch langfristig nicht wert, also die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch kommen könnte, dass ich mich so zugrunde richte, weil dieses auf den Retter oder die Retterin warten oder irgendwas, was einen halt langfristig beschützt, ist halt schwierig, weil wir geben unsere Kraft dann auch irgendwie immer ab an was Äußeres, was einem helfen soll und wir sind dann sehr lange in dieser Opferrolle und in diesem Selbstmitleid auch drin. Früher oder später kommt dieser Punkt, wo dir niemand mehr helfen kann, weil es kann niemand für dich übernehmen, diese Schritte zu gehen. Es kann niemand für dich übernehmen, dann doch zu essen oder dich eben nicht zu übergeben oder da Hilfe in Anspruch zu nehmen und dich darauf einzulassen, auf diese Hilfe oder was auch immer für Techniken oder Tools du eben ausprobierst. Das war eine ziemlich harte Erkenntnis, also für mich war es irgendwie auch hart, weil es war so diese Realitätscrash, aber irgendwie kann es auch empowering sein, weil wir dadurch ja auch erkennen können, okay, ich habe es aber halt auch in der Hand, ne? Das Ding ist ja, wir wollen in der Essstörung ja oft so diese Kontrolle. Also es ist vielleicht nicht bei allen so, aber bei den meisten Fällen, wo ich mitbekommen habe, dass es halt viel um das geht. Bei mir war es halt so, alles ist auseinandergefallen. Ich hatte das Gefühl, ich kann nichts beeinflussen und ich brauche dieses Gefühl, dass ich irgendwas bewirken kann, dass ich irgendwas verändern kann, dass ich mein Leben noch irgendwie im Griff habe. Dieses Gefühl hatte ich eben, indem ich meine ganzen Emotionen unterdrückt habe, durch dieses Verhalten, durch diese Verhaltensweisen, durch das Zählen, durch die Zahlen, durch das Berechenbare und so weiter. Und diese Opferrolle führt dann auch oft dazu, dass man sich eigentlich wünscht, es macht jemand für einen. So, kann ich irgendwer mir irgendwas geben oder mir irgendeine Schrittanleitung geben und mir einfach sagen, tu dies, das, jenes und dann geht's dir gut? Kann ich irgendwer irgendeinen Knopf an meinem Körper drücken und dann ist alles wieder gut? Aber diese Schritte alleine dann durchzugehen und diese Veränderungen zu machen, konsequent, und da halt wirklich so diese Disziplin reinzulegen. Ich habe dann auch echt so diese Arten von mir, die zu meiner Selbstzerstörung gedient haben oder die ich genutzt habe dafür, wie jetzt dieser Ehrgeiz, der Perfektionismus, die Disziplin. Das alles habe ich dann genutzt, um in eine andere Richtung zu gehen. Weil wenn ich schon so konsequent sein kann und mich so disziplinieren kann, dann kann ich das doch auch für mich nutzen, beziehungsweise wenn ich es nicht fühle, also weil oft ist es ja so, dass das Richtige sich dann voll falsch anfühlt und so, das hatten wir ja schon, dann weiß ich es aber logisch, dass es das Richtige ist. Und dann gehe ich halt wirklich nur dieser Logik nach. Und so ist es eben auch manchmal in der Recovery, dass es einem irgendwie so komplett sinnlos vorkommt und falsch und sich nicht gut anfühlt und man irgendwie das Gefühl hat, man geht so voll gegen sich, aber es ist so gegen diesen essgestörten Teil, aber es ist schwer zu differenzieren, weil man sich so damit identifiziert hat und das ist dann oft das, was es richtig macht, weil man in die richtige Richtung geht. Irgendwie, wenn ich so sage, es klingt so komisch, aber es fühlt sich halt auch so an. Fall Nummer 3 könnte sein, dass man das Gefühl hat, also nochmal so der Glaubenssatz, im Normalgewicht bin ich nicht krank genug, dass man es nicht wert ist, Hilfe zu bekommen, wenn man im Normalgewicht ist. Weil man sieht ja dann nicht krank aus, man sieht so quasi so aus, als wäre man in Anführungsstrichen gar nicht richtig essgestört. Denn was die Gesellschaft unter essgestört versteht, ist halt oft ein gewisser Körpertyp, ein gewisses Aussehen, gewisse Attribute, die dieser Körper aufweist. Und dann ist man sichtlich essgestört. So die These oder so, wie man es halt oft porträtiert bekommen hat von Filmserien, keine Ahnung was. Und dann hat man das Gefühl oder die Angst, dass man vielleicht nicht ernst genommen wird von ÄrztInnen, PsychologInnen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, was ich davon halte und dass ich das ganz, ganz schlimm finde und dass es auch sehr so, ja, destruktiv ist und ich da immer sagen würde, so Leute, bitte, lasst es nicht so weit kommen, weil Ich weiß einfach aus Erfahrung so, je krasser man darunter geht und wenn es auch nur eine recht kurze Phase ist, wo man in dieser Untergewichtsphase ist, es kann einfach immer sein, dass dann bestimmte Folgeschäden entstehen. Ich will jetzt nicht so krass Angst machen, aber halt irgendwie denke ich mir jetzt so, es ist aber trotzdem wichtig, das anzusprechen, denn vielleicht, okay, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, habe ich auch lange nicht geglaubt, aber ich hatte immer so einen Funken Hoffnung, so, vielleicht bin ich ja irgendwann voll glücklich, vielleicht bin ich irgendwann ziemlich glücklich, also, ich glaube, ihr wisst schon, ne, man ist nie, ich komme zum Punkt, vielleicht bin ich ja irgendwann recht zufrieden und dann habe ich diese Folgeschäden und denke mir so, Mann, warum habe ich es noch weiter oder tiefer oder schlimmer werden lassen? Warum bin ich da noch weitergegangen? Warum habe ich nicht irgendwie versucht, da schneller, zumindest körperlich rauszukommen? Weil, dass man vom Kopf her nicht hinterherkommt. Ich habe noch Jahre gebraucht, um überhaupt vom Kopf her einigermaßen hinterherzukommen. Und als es mit dem Essen durch war, habe ich dann immer noch quasi so dieses Suchtbrain gehabt. Da ist immer noch so ein Ding in meinem Kopf drin, so mit diesem Suchtding und diesem Betäuben und diesem Gefühle nicht fühlen wollen, diesem Muster, bin ich gerade immer noch dabei, so nach über 10 Jahren zu entkräftigen. Und das ist natürlich ein längerer Prozess, so hier oben im Kopf und emotional. Das geht auch dann über die Essstörung hinaus, weil das sind ja auch so diese Ursprünge von dem Symptom Essstörung. Und da ist natürlich wichtig, weiter dran zu arbeiten, dass nicht irgendwelche Suchtverlagerungen stattfinden und wir auch keine Rückfälle haben und langfristig halt, ja, da rauskommen. Das sage ich ja immer wieder und es tut mir leid, wenn dann oftmals Wiederholungen kommen in bestimmten Podcast-Folgen. Aber es ist irgendwie manchmal wichtig, glaube ich, Dinge mehrmals zu hören oder mehrmals auf bestimmte Punkte einzugehen und dann vielleicht nochmal andere Beispiele zu nennen. Was mir zum Beispiel sehr lange im Weg stand, war ich selbst, weil ich niemanden einen Therapieplatz wegnehmen wollte und mich dann lange nicht drum gekümmert habe, weil ich immer wieder dachte, so, ich brauche das ja nicht. Beziehungsweise brauchen es andere dringender und hatte da so einen niedrigen Selbstwert und so ein schlechtes Gewissen, dass ich mir das nicht quasi ermöglichen konnte, weil es mir so schwer gefallen ist, mir diesen Raum zu nehmen, mir diesen Platz zu nehmen, den ich aber gebraucht habe, dringend. Dann kamen ja auch immer wieder die Zweifel hoch, so will ich die Essstörung behalten? Dann hatte ich Angst, dass es irgendwie rauskommt, dass ich überhaupt eine Essstörung habe. So bestimmten Menschen, dass sie es dann halt wissen. Ich habe mich ja auch für geschämt. Und dann hatte ich auch Angst, dass es vielleicht runtergemacht wird, dass manche Menschen, die mich dann kennen, was über mich sagen. Und das war wirklich lange ganz, ganz schlimm. Und was ich euch jetzt halt auch noch sagen wollte, ist halt, dass ich jetzt auch immer, also was ich hilfreich finde, ist dieses Rauszoomen. Vielleicht seid ihr 30, älter als ich, vielleicht jünger als ich, keine Ahnung. Aber langfristig gesehen weiß ich, obwohl ich jetzt erst Mitte 20 bin, auf jeden Fall, dass es halt so ist, dass es halt um so viel mehr geht als diese Essstörung. So, let me explain. Vielleicht habt ihr mal das Meme gesehen online in der Recovery-Szene. Das ist so ein Bild von einem Grabstein und dann steht da irgendwie drauf, ja, rest in peace, wir werden alle deine Thigh Gap vermissen oder sowas. Also halt quasi so ironisch, dass es ja da nie draufstehen würde. Dass das ja so das Geringste ist, was so diese Aussage über einen trifft, wer man ist, wie man ist, was man möchte, welche Träume man hat, was wirklich wichtig ist, was einem etwas bedeutet. Diese ganzen Sachen fallen, by the way, meistens weg in der Essstörung, weil man so beschäftigt ist mit ständig an Essen denken und andere Dinge und Gefühle dann irgendwie unterdrücken und irgendwie verliert man so seine komplette Art, wie man vielleicht auch als Kind war oder wie man ursprünglich ist oder so diese eigene Natur, die wird so zurückgeschoben, weil man so sehr, ich sag jetzt mal gewagt, unnatürlich gegen sich geht, also ja, es ist unnatürlich, also man würde sich ja eigentlich natürlicherweise nicht zum Übergeben bringen, aber es ist halt dann so ein Drang und so intensiv, dass es immer und immer wieder passiert. Ihr wisst, wie es ist, falls ihr es auch gemacht habt oder aktuell da drin seid. Und dieses Rauszoomen war für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich habe dann echt mir vorgestellt, okay, angenommen, ich bin irgendwie 35 und ich habe dann, weiß ich noch nicht sicher, aber vielleicht halt diesen Kinderwunsch und dann geht das nicht. Oder angenommen, ich habe dann zum Beispiel, ich wäre schwanger und dann habe ich mir das vorgestellt, wäre mir das dann wichtig, dass ich dann irgendwie da das Gewicht nicht drauf habe oder so, sondern also mir wäre es dann halt eher wichtig, dass ich so gesund bin und dass das Kind in mir gesund ist und so, ist irgendwie interessant zu sagen. Oder dann auch später, wenn ich dann eine Mama bin, will ich dann die ganze Zeit da so drauf achten oder will ich diese Momente genießen mit meinem Kind? Oder dann auch beim Reisen, habe ich ja auch gemerkt dann in Neuseeland, wie krass das war, dann halt nicht mehr so dran zu denken. Klar, Extremhunger, voll viel gegessen so, aber trotzdem, in diesen Momenten in der Natur war ich voll präsent im Moment. Und das hat mir so eine Joy gegeben, so eine Freude, dass ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht habe, irgendwie mich da so krass drauf zu fokussieren, weil mich das halt glücklicher gemacht hat, als es die Essstörung jemals konnte. Die hat mich nicht glücklich gemacht. Das waren vielleicht am Anfang mal so kurze Hochs und ne, wenn es dann immer tiefer geht und so ein High-Gefühl und so. Aber das ist so, ne, wie mit einer Sucht halt. Es sind so diese kleinen Dopamin-Kicks vielleicht, die aber langfristig natürlich nicht wirken, die langfristig nicht so diese Freude sind des eigentlichen Moments. Denn wirklich im Moment ist man nicht. Also weil es ist immer irgendwas anderes im Kopf. Es geht immer ums nächste Frühstück, um die nächste Mahlzeit, um die Zukunft, um die Vergangenheit, aber nie um den jetzigen Moment. Und im jetzigen Moment sind aber diese Details, und wenn wir die appreciaten, dann kommt so diese Schönheit, so diesen Blick für die eigentliche Schönheit. Wir denken jetzt aktuell vielleicht oder je nachdem, wo wir halt stehen in unserer Recovery oder auf unserem Lebensweg, das und das ist schön, so dieses Aussehen und das muss ich haben. Und das bedeutet dann, dass ich dann Liebe bekomme oder Schönheit oder Zuneigung. Da gibt es ja immer irgendwelche Gründe dafür. Irgendwelche Bedürfnisse sollen dadurch erfüllt werden. Und wenn es krank ist, dann sollen da Bedürfnisse erfüllt werden. Ich möchte Schutz, ich möchte Zuneigung, ich möchte Liebe. Wenn wir vielleicht so und so dünn sind oder hier shredded, trained, keine Ahnung was, dann ist so dieses, dann bin ich attraktiv und dann bekomme ich den Typen oder die Frau und dann habe ich die Familie und dann bekomme ich das alles, was ich will und dann bin ich doch glücklich, oder? Also immer dieses Antizipieren der Zukunft, was halt dann dieser Körper für einen halt, ja, was er einem erfüllen soll. Der Körper ist quasi dann so ein Werkzeug, so ein Tool, ein Gegenstand, den man benutzt, der aber eigentlich halt, ja, so viel mehr ist. Ganz logisch betrachtet, wenn wir jetzt mal so auf die Ebene noch gehen, ist es ja auch so, dass Bulimie, Binge-Eating, Orthorexie, Anorexie, gewichtsunabhängig schlimm sind, sage ich jetzt mal. Es ist so meine Sicht. Ich bin keine Ärztin, ich bin keine Psychotherapeutin, ich sage euch nur, wie ich es sehe. Und ich habe die Ansicht, dass es ist etwas, was im Kopf ist. Es ist etwas, was im Kopf ist, was einen einnimmt, wie halt eine Depression auch und eine Angststörung und was auch immer. Es ist im Kopf drin, da fängt es an. Und wenn es da anfängt, dann muss der Kopf aber nicht unser Feind sein. Ich habe nämlich ganz lang so gedacht, der Kopf ist mein so Gefängnis irgendwie und ich stecke so drin. Und meine neueste Erkenntnis ist, dass mein Kopf meine größte Chance ist, um zu dem zu finden, was ich in diesem Leben erreichen möchte, um zu dieser Freude zu finden, um im jetzigen Moment zu sein. Es ist quasi das Steuerrad meines Schiffes, das mein Körper ist, so metaphorisch gesehen. Und dieses Steuerrad habe ich in der Hand. Und ich kann entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Und ich kann entscheiden, mit was ich meine Gedanken fülle. Und es ist nicht die Lösung jetzt einfach, den Kopf mit irgendwelchen anderen Gedanken zu füllen und nur auf dieser Ebene zu fungieren, weil dann werden wieder diese Gefühle weiterhin unterdrückt. Und dann ist die Gefahr von Rückfällen oder Suchtverlagerung, wie gesagt, sehr groß. Aber dennoch ist die mentale Ebene nicht zu vernachlässigen, denn was mir halt auch irgendwie so klar geworden ist, warum muss es erst richtig schlimm werden? Warum muss ich erst richtig krank werden? Warum muss es erst richtig lebensbedrohlich werden? Ob das jetzt im Normalgewicht ist, kann nämlich genauso lebensbedrohlich sein, Beispiel Bulimie, oder ob es jetzt vom Binge-Eating her ist und irgendwelche Folgeerkrankungen kommen wie Diabetes, metabolisches Syndrom, keine Ahnung, alle möglichen Folgeerkrankungen, die damit einhergehen können. Anorexie sowieso, also das sind ja alles lebensgefährliche Krankheiten und es muss nicht immer hier Untergewicht sein. Klar, es ist so der typische Fall, aber es ist und bleibt halt alles von Nachteil, weil alles sehr extrem ist. Zu viel für den Körper, zu wenig für den Körper. Und schlussendlich bleibt alles schlimm genug, denn es ist im Kopf, wie wir schon gesagt haben, und das ist halt so was einfach behandelt werden darf und wo man diesen Platz haben darf. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Jetzt sind wir also so ein paar Fälle durchgegangen, die quasi dahinter stehen könnten, warum dieser Glaube sich so festgesetzt hat, was da vielleicht dahinter steckt. Hinter dem Glauben, dass man im Normalgewicht nicht krank genug ist und dann folglich beispielsweise nicht die Hilfe bekommt, nicht ernst genommen wird, nicht als essgestört gilt, nicht dann Zuneigung bekommt, was auch immer damit dann verknüpft ist. Plötzlich erscheint dann krank oder untergewichtig oder eine bestimmte Statur zu haben als erstrebenswert, als das Ziel. Sei ich jetzt ganz wertfrei und ohne Judgment, denn wie gesagt, ich kann es voll nachfühlen und Safe Space hier ist verständlich. Das ist nur logisch so. Aber wir können trotzdem dann ja auch mit der Logik arbeiten, um das Ganze umzuwandeln und aber auch auf der emotionalen Ebene. Deswegen wollte ich jetzt mal so ein paar Punkte, ja, so erwähnen, die ich mir aufgeschrieben habe, die der Frage nachgehen, wie kann gesund positiv verknüpft und erstrebenswert beziehungsweise besser als krank gemacht werden? Im Kopf mental, emotional verankert werden. Deshalb ist es so wichtig, zuerst zu identifizieren, was steckt dahinter? Welches Gefühl möchte ich denn haben, dass ich dann krank sein möchte oder im Untergewicht sein möchte? Was ist davon die Folge oder der Wunsch, der dadurch erfüllt wird? Punkt 1. Kriege ich es vielleicht hin, dass gesund für mich positiv verknüpft wird, indem ich zu einer Gruppe dazugehören möchte, die Gesundheit als etwas Gutes assoziiert oder darstellt, dass ich nicht nur was so die ästhetischen Aspekte angeht, sondern auch wie die Personen sich fühlen, was sie ausdrücken, dass ich da dazugehören möchte, anstatt zu einer gewissen anderen Kategorie, die in diesem Krankspektrum drin ist. Wie kann ich das für mich als positiv erachten oder in ein gutes Licht rücken? Dafür habe ich mein komplettes Social-Media-Spektrum recycelt und bin ganz, ganz vielen Leuten entfolgt und anderen gefolgt, die eher dieses Gesundheitsding promoted haben. Und da mehr so drin waren in diesem Eat the Rainbow und Eat as much as you want. Und für mich war es damals Carb Up, was mir halt sehr geholfen hat, weil ich so Anti-Carbs war. Und dann bin ich da so voll drin gewesen und habe mein ganzes Mindset geschiftet dadurch und war total inspiriert von diesem gesunden Leben, von dieser Energie, die diese Menschen hatten, die ich auch unbedingt haben wollte. Das war für mich das primäre Ziel, anstatt dieses kranke Energielose, weil ich mich da drin einfach so schlecht gefühlt habe. Nummer 2, habe ich Ziele, die ich unbedingt erleben wollte, zum Beispiel als Kind oder die ich mir jetzt gesetzt habe, außerhalb oder abseits von dieser körperlichen Sache, die ich unbedingt haben möchte und für die ich Energie brauche, für die ich Gesundheit brauche, wo Gesundheit ein fundamentaler Bestandteil davon ist, dass mir das möglich wird oder ermöglicht werden kann. Reise, Ausbildung, Studium, kann alles Mögliche sein. Beziehung, Familiengründung, diese großen Ziele. Vision Boards kann man da machen, wenn man diese kreative Ader hat. Ich mache es sehr gern. Und dann ist es für mich immer so verbunden mit, dafür brauche ich aber halt diese Energie. Yoga-Teacher-Training oder alles Mögliche, Beziehung, eine gesunde Beziehung, wo ich dann nicht abends da sitze und übers Essen fünfmal nachdenke, sondern wo ich einfach mit meinem Partner oder Partnerin vorm Fernseher hock und Netflix schaue und mir das reinhau, was ich möchte und einfach Freude am Leben habe, beispielsweise. Da bin ich so ein Typ, der das immer wieder visualisiert, gerade kurz vorm Schlafen gehen, fühle ich mich da richtig rein und manifestiere und gehe da so richtig in diesen Moment rein, wie ich mir das dann erhoffe und wie ich es mir wünsche. Nummer 3, Liebe und gesehen werden. Absolute Prio. Erstmal wichtig ist anzuerkennen, dass es absolut okay ist, dass wir das alle haben, wir wollen das alle, es ist für uns ein ganz, ganz großes Ziel und das ist auch im Normalgewicht möglich. Klingt logisch und würden wir auch unserer besten Freundin oder besten Freund sagen so, natürlich mag ich dich dann gleich viel, jetzt ist es nur noch wichtig, dass wir es auf uns selbst übertragen, deswegen sage ich es dir jetzt gleich nochmal persönlich, ich würde dich auch im Normalgewicht genau gleich mögen, wären wir Freunde oder Freundinnen, es ist einfach wichtig, das zu verstehen und es macht auch absolut Sinn, als ob man, keine Ahnung, jemand, der einem nahesteht, auf einmal weniger mag, weil die Person halt mehr drauf hat. So auf einmal so, nee, jetzt gehe ich mit dir nicht mehr raus. Also nein, das ist wirklich so unabhängig. Es ist so unabhängig. Und Liebe geht übers Gewicht hinaus, zu 100%. Liebe geht auch darüber hinaus, was eine Person anhat oder wie sie sich verhält oder so. Bedingungslose Liebe ist so viel mehr als an so Bedingungen geknüpft, wie die Person gerade aussieht. Und das ist natürlich was man erst erfahren muss. Also bevor ich die Erfahrung gemacht habe und diese Liebe dann auch so bekommen habe, war ich auch so, boah, das kann einfach nicht sein. Ich glaube nicht, dass mich dann irgendwer will. Und dann hat sich ja, wie gesagt, mein Ex-Freund in mich verliebt, als ich mein Höchstgewicht hatte, sage ich ja immer wieder. Und das war für mich so wirklich so, oh mein Gott, so mindblowing. Und das wünsche ich euch allen wirklich von Herzen, dass ihr diese Erfahrung macht, wie unabhängig vom Gewicht Liebe ist. Und Liebe ist so, es ist so groß, es ist so riesig, so intensiv. Da wird alles nebensächlich. So stellt euch mal vor, falls ihr Kinderwunsch habt, ihr habt ein Kind so. Und dann ist das im Fokus und nichts anderes zählt mir, ist vielleicht sehr, sehr weit entfernt, aber ich denke mir halt immer so, boah, es ist so viel größer, es ist so viel größer. Finde ich, ist wieder dieses Zooming out, das finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Nummer 4, Thema Selbstliebe. Ganz, ganz großer Prozess. Lieben wir, ne? Es ist super. So, ne, schau dich im Spiegel an und sag dir jeden Morgen, ich liebe dich. Habe ich letztens wieder gemacht, ich glaube vorgestern. Es ist halt immer so cringe, aber irgendwie, ich mache das gerne, weil ich mir so denke, ja, ich konfrontiere mich jetzt mal. Ich schaue mir jetzt mal tief in die Augen und sag mir, dass ich mich liebe, weil ich glaube schon, dass es was bringt. Und Selbstliebe zu kultivieren, das kann man es vielleicht nicht sagen, und diesen Nährboden immer wieder zu verlegen, diesen inneren Garten, das ist für mich dann so ein Meditationsding. Also das mache ich viel mit geführten Meditationen, Affirmationen, ist neuerdings mein Ding, konnte ich jahrelang gar nicht, fand ich ganz schlimm. Aber jetzt mittlerweile so, wenn man da so eine Person findet, der man gerne zuhört, dann ist das echt angenehm, dann ist es schön. Und dann hilft das auch was. Vor allem auch Affirmationen helfen dann. Das ist gerade so das Programming, was das angeht. Also dieses Umprogrammieren. Mit sich selber in einem Team zu sein, ist hier für mich so wichtig. Alles passiert für mich. Ich mache alles für mich. Ich bin auf meiner eigenen Seite. Und es macht auch so viel mehr Sinn. Also was für eine Energieverschwendung ist es, den ganzen Tag so gegen sich zu sein, gegen sich zu kämpfen. Das ist wirklich so viel Energie, die man für sich einsetzen könnte oder für andere Menschen oder für die Welt. Und die geht dann so verloren, weil man so beschäftigt ist, gegen sich zu kämpfen. Auch das dürfen wir shiften, wenn wir wollen. Ich meine, das alles nur gut, ne? Also nicht falsch verstehen, so. Ich versuche es wirklich nur so darzustellen, dass es halt, ich weiß, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ich sag so diese Punkte, zack, 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 so schnell kann man es nicht erledigen und irgendwie abhaken, I know. Aber es ist so ein, ja, Versuch, überhaupt mal so ein paar Saaten im Kopf zu säen und die kann man ja wachsen lassen mit Visualisierungen jeden Tag, beispielsweise eben als Gewohnheit beim Einschlafen sich das vorzustellen, fand ich halt immer schön, anstatt halt mir vorzustellen, dass ich dann irgendwie meine Prio nur darauf setze, so und so einen Körper zu haben, sondern meinen Fokus immer mehr auf andere Aspekte zu shiften, dieses Zooming Out, dieser Weitblick, das ist nämlich auch der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, habe ich aber jetzt schon ausführlich, ja, illustriert, was ich damit meine. Wir sind, glaube ich, bei Punkt Nummer 7, Punkt Energie, für andere da sein, lieben, nicht nur in Essen denken, Freiheit in jeglicher Hinsicht. Dann Punkt Nummer 8, Beziehungen und Medien, dass wir den Blick verändern und zwar momentan ist es vielleicht so, also zumindest bei mir ist es manchmal noch so und es ist echt anstrengend, aber es wird immer schwächer, weil ich wirklich dran arbeite, dieses Missgünstige, dieser Neid, diese Eifersucht, dieses Vergleichen, sich schlechter fühlen, sich weniger wert fühlen, Riesenprozess auch, aber wir sind da auch, wir können es schaffen. Ich weiß es einfach und ich glaube daran und ich arbeite auch jeden Tag dran, dass wir nicht mehr diesen Fokus so arg haben, wenn wir zum Beispiel auch ein anderes Girl sehen, gerade so Girl-Friendships, oh, Riesenpunkt, dass wir dann nicht immer so uns anschauen, so, oh mein Gott, wir sind jetzt hier im Competition-Game und jetzt müssen wir so gegeneinander kämpfen, wir sind nicht auf einer Seite, sondern es geht um besser und schlechter und ich bin die und du bist die und weiß ich nicht, so, das, oh nee, ich möchte halt irgendwie einfach meine Freundin anschauen und dann wirklich so, sehe ich auf TikTok momentan viel, da gibt es so einen Trend, dass man so ist, so, wenn du meine beste Freundin wärst und ich würde dich sehen, dann würde ich so und so reagieren, dann würde ich das und das sagen. Und das finde ich irgendwie voll schön, weil es ist so dieses, oh, ja, wir sind auf einer Seite, wir gönnen uns, wir genehmigen uns, wir genießen zusammen das Leben, wir sind ein Team und zusammen ist viel schöner, als wenn jeder so einzelkämpferisch die Ellenbogen rausholt, so von wegen, ah, ich bin irgendwie, und es ist oft so eine Kettenreaktion, so eine fängt an oder einer fängt an und dann geht es so weiter, weil man sich irgendwie herausgefordert fühlt, aber das muss nicht so sein, wir müssen uns nicht immer herausgefordert fühlen und es muss nicht immer so sein, dass wir so gegeneinander sind, also der Punkt war mir noch wichtig, als letztes zu sagen, was mir so dazu eingefallen ist, was so Prompts sind, über die ihr zum Beispiel auch journalen könntet, dass ihr euch zu jedem Punkt so ein paar Glaubenssätze aufschreibt, die ihr ab jetzt haben wollt, dass ihr fokussiert, was ihr in euer Bewusstsein jeden Tag rufen möchtet, welche Bilder, welche Visualisierungen für die Zukunft, wie ihr euch darin fühlen wollt. Ihr wollt euch vielleicht auch einfach frei fühlen, ihr wollt euch gut fühlen, ihr wollt euch gesund fühlen und Gesundheit ist eben nicht in einem krankhaften Untergewicht und ihr wisst, ich weiß, dass es klar ist. Und es muss vielleicht erstmal noch so ein bisschen in das Emotionale reinsickern. Ich stelle mir dann irgendwie das Bild, das mir gerade kommt, ist so dieses, ich bin mit Freunden und Freundinnen bei so einem riesigen Wasserfall. Und wir klettern da so rum und springen so ins Wasser rein und so. Das habe ich auch als Kind so gern gemacht. Einfach so irgendwo runterspringen ins Wasser und tauchen und dann die Luft anhalten, so lange wie möglich. Und es war so spielerisch. Und wir haben dann auch so Competitions gemacht. So, wer kann länger die Luft anhalten? So unter so einem Floß oder so. Ich komme ja vom Bodensee. Es war irgendwie so ein alltägliches Ding. Und es war aber halt so spielerisch und nicht so, oh mein Gott, ich bin jetzt besser als du und so. Also es war halt einfach so ein Spiel und war halt irgendwie voll cool und hatte richtig Spaß gemacht. Und das ist so das, wohin ich zurück will, so dieses Gefühl, dieses Spielerische und nicht dieses Ernste und Wettbewerb und Gegeneinander und ich muss jetzt besser aussehen und dann kriege ich den Typen oder die Freundin und dann bin ich beliebt oder was weiß ich, was dann alles so irgendwie später kam, sondern mehr so wieder dieses Spielerische, so wir sind jetzt zusammen bei diesem Wasserfall und wir klettern hier rum und es ist mir doch egal, wie du jetzt da in dem Bikini aussiehst oder in der Badehose, keine Ahnung was, sondern von mir ist auch nackt. Wir sind halt einfach, wir sind halt einfach so, wie wir sind. Wir sehen halt so aus, das ist ein Körper und ich bin froh und freue mich für dich, wenn du gesund bist und wir zusammen diese Erfahrung hier gerade machen können. So, das ist doch viel wichtiger, dass wir gerade hier sind und das erleben dürfen. Wie schön einfach. Wie schön, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir befreundet sind und dass wir hier miteinander diesen Moment teilen dürfen. Der letzte Abschnitt dieser Folge sind ein paar Affirmationen, die ich aufgeschrieben habe, die ihr euch anhören könnt oder nicht, je nachdem, ob das so euer Ding ist. Und ihr könnt sie euch nebenbei anhören, wieder zu dieser Stelle switchen und sie nochmal durchgehen. Ihr könnt sie euch selber aufschreiben, was auch immer euch gut tut. Mir tut es momentan sehr gut, es zu hören. Im Sinne von diesem Reprogramming. Ich werde danach immer, wenn ich sie gesagt habe, so eine kleine Pause machen, falls ihr sie selber sagen wollt. Eine Methode, die mir auch sehr gut tut, wenn ich momentan Affirmationen höre, ist EFT-Tapping. Also, dass ihr euch eine Stelle an eurem Körper aussucht, wo ihr oft das Gefühl habt, da ist ein schweres Gefühl oder Spannung oder irgendwas Negatives. Beispielsweise die Stirn oder ich tappe meistens auf mein Herz, weil da ist so oft Traurigkeit. Oder der untere Teil vom Hals, wenn ihr eure Gefühle schwer ausdrücken könnt, schwer verbalisieren könnt, wenn ihr wenig Energie habt, vielleicht so die obere Bauchgegend oder Bauchnabel. Wenn ihr da aber Schwierigkeiten habt hinzufassen, ist es vielleicht doch eher der Kopf, die Schläfen, wo es eben gut tut. Könnt ihr drauf tappen? Ich stelle mir mal vor, dass ich diese Affirmation in meinen Körper tappe, denn im Endeffekt sind die Gefühle ja im Körper. Wir spüren es in uns drin und deswegen ist es halt nicht nur hier oben im Kopf. Aber ihr könnt auch auf den Kopf tappen, ist genauso gut. Es ist nicht jetzt irgendwie falsch oder so. Es gibt hier jetzt kein richtig oder falsch und ihr müsst es auch nicht machen. Falls ihr jetzt gerade spazieren seid und ihr wollt euch nicht irgendwo hin tappen, dann müsst ihr es nicht machen. Mir hilft es halt sehr, auch im Körper zu bleiben. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit den Affirmationen zum Thema Gewicht, Körperbild, Körperwahrnehmung und die Beziehung zu unserem Körper. Ich bin es wert, jegliche Unterstützung zu bekommen, die ich brauche. Egal wie ich aussehe oder wie ich mich äußerlich verändere, ich weiß, dass ich weiterhin geliebt werde. Im Normalgewicht habe ich die Energie, die ich für die Erfüllung meiner Träume und Wünsche brauche. Gesundheit ermöglicht mir langfristig, dass ich die Kapazität habe, Gefühle zuzulassen und auszudrücken. Ein gesunder Körper ist für mich die Möglichkeit, um die Dinge wirklich genießen zu können. Auch im Normalgewicht bekomme ich die Hilfe, die ich brauche. Gerade im Normalgewicht habe ich endlich die Kraft, um mir die Hilfe zu holen, die ich brauche. In einem gesunden Gewicht kann ich die Tools ausprobieren, die mir helfen können. Egal wie mein Körper aussieht oder wie er sich verändert, ich darf immer meine Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken. Ich bin es mir wert, für meine Gesundheit und meine Träume zu kämpfen. Ich weiß, dass ich mehr bin als mein Körper und wie er gerade geformt ist. Ich weiß auch, dass sich mein Körper stetig verändert, was ganz normal und völlig okay ist. Es gibt nichts, was es mir so sehr ermöglicht, alle positiven Erfahrungen des Lebens machen zu können, als mein gesunder Körper. Mein Körper ist es mir wert, dass ich alles dafür tue, ihn heilen zu lassen. Tag für Tag schlägt mein Herz tausende Male, meine Lunge versorgt mich mit Sauerstoff und all meine Sinne arbeiten nur für mich. Anstatt mir als Körper und diesem natürlichen Rhythmus im Weg zu stehen, gehe ich mit der Natur, die ich bin. Ich bin es wert zu heilen. Ich werde geliebt, wenn ich geheilt bin. Ich lerne mich zu lieben, wenn ich mich heilen lasse. Ich liebe mich, weil ich mich gut um mich kümmere. Ich erlaube mir und öffne mich dafür, ganzheitlich gesund zu sein. Ich lade jegliche Hilfen, Personen und Tools in mein Leben ein, die mir dabei helfen, ganzheitlich gesund zu sein. Gesund zu sein ist positiv und ermöglicht mir den Zugang zu Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge von allen Seiten. Egal wie viel ich wiege oder wie ich aussehe, ich weiß, dass ich immer geliebt und akzeptiert werde, vor allem von mir selbst. Und so ist es. Ihr könnt jetzt sehr gerne noch ein bisschen in diesem Vibe bleiben. Vielleicht möchtet ihr ja eure Lieblingsmusik anmachen, um das Ganze so ein bisschen zu verstärken. Euch irgendwo hinsetzen, ganz präsent sein mit euch, mit eurem Körper in diesem Moment. Auch wenn es vielleicht nicht so leicht ist, aber es ist ein Anfang und ihr seid auf dem Weg. Ich bin stolz auf euch. Schön, dass ihr mitgemacht habt, falls ihr da die Muse zu hattet. War auch was Neues. Ich mache es sehr gerne. Ich finde es sehr, sehr kraftvoll. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid wichtig. Ein herzliches Namaste. Bis zum nächsten Mal. Eure Isa.